Volk Israel war etwa 11 Monate lang am Berg Sinai und dort hat Gott ihnen sein Gesetz gegeben, hat ihnen das Heiligtum gegeben, sie haben das Heiligtum gebaut nach seiner Anweisung. Gott hat das Volk gezählt, hat das Volk organisiert, hat das Volk unterwiesen. Und dann kam der große Tag und die Wolke hat sich weiter bewegt und die Trompeten sind geblasen worden zum Aufbruch. Auf geht's, ins verheißene Land. Sie sind aufgebrochen, dem verheißenen Land entgegen. Und sie sind 3 Tagesreisen weit gezogen. Blendet's euch? Das bin ich, meine blendende Erscheinung. Geht's so, Markus? Also, sie sind aufgebrochen ins verheißene Land. Was denkt ihr, was als nächstes passiert ist? Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Das Erste, was das Volk getan hat, nachdem sie aufgebrochen sind, Richtung verheißenes Land war, sie haben sich mal so richtig beklagt, haben mal so richtig begonnen zu jammern. Dabei waren sie so gesegnet vom Herrn. Der Herr hat sie befreit aus der Sklaverei, er hat sie erlöst, er hat sie auserwählt, er hat sie zu Gemeinschaft mit ihm berufen, er hat sie gelehrt, sie organisiert, sie unterwiesen, hat sich ihnen offenbart, hat sie versorgt und doch beschweren sich hier die Israeliten und jammern. Und worüber? Das wissen wir eigentlich nicht. Wird uns nicht gesagt hier. Es war wahrscheinlich so eine Kleinigkeit, dass es Gott nicht mal wert war, das aufzuschreiben hier in seinem Buch. Und sind wir nicht so sehr wie dieses Volk? Ich meine, auch wir sind so reich gesegnet. Gott hat uns auserwählt als seine Kinder. Gott hat uns erlöst. Das ist die Sklaverei, das Sünde. Gott hat uns berufen in eine Beziehung mit ihm. Und wir sind gemeinsam mit ihm auf diesem Weg in das verheißene Land, in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit mit ihm. Und trotzdem haben wir so diese Tendenz zu jammern und uns zu beschweren, diese Tendenz undankbar zu sein und immer das Negative zu sehen. Und meistens sind es die Kleinigkeiten, über die wir uns beschweren. Es ist das Wetter und der Stau und diese kleinen Dinge, die uns an anderen Personen stören. Jammern ist immer ein Zeichen von undankbarem Herzen und einem Mangel an Vertrauen. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott uns liebt und dass er einen guten Plan für unser Leben hat und dass unser Leben in seiner Hand liegt und dass er nur das zulässt, was wirklich gut ist für uns und dass er einen guten Plan hat und uns ins verheißene Land führt, dann worüber sollten wir uns beschweren? Immer wenn wir uns beschweren, dann das ist immer dann, wenn wir unsere Augen von Gott wegrichten und auf uns selbst ausrichten. Und wir selbst, wir sind selbstsüchtige und habgierige Monster. Und Habgier kann nie befriedigt werden. Rockefeller, einer der reichsten Männer, die je gelebt haben, wurde gefragt, wann er endlich genug hat. Und er hat gesagt, es ist immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen mehr, bis wir zufrieden sind. Und so ist es mit den Dingen dieser Welt. Wir brauchen immer ein bisschen mehr und dann wären wir zufrieden. Und hätte ich nur das, dann wäre ich zufrieden und dann kriege ich das ein bisschen mehr noch. Dinge der Welt können uns nie wirklich befriedigen, nie wirklich glücklich machen. Weil das, wonach unser Herz verlangt, das ist Jesus. Der glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Es ist der, der seine Augen auf den Herrn ausrichtet und nicht auf sich selbst, der für ihn lebt und ihm vertraut. Das ist der Mann, der in Gott ruhen kann. Vertrauen auf ihn. Sieht er? Er ist unsere Sicherheit und unsere Zufriedenheit, nicht das, was wir haben. Das ist eine Lektion, die auch das Volk Israel lernen musste. Philipperbrief im Kapitel 2 heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Wenn du dankbar bist in dieser Welt und nicht jammerst, dann wirst du ein Licht sein. Das ist nicht mehr normal heutzutage, weil alle jammern, alle beschweren sich. Aber Gott zeigt uns hier auch, wie er über unser Jammern und unser Beschweren denkt. In Vers 1 heißt es, Es war böse in den Ohren des Herrn. Es war böse in den Ohren des Herrn. Versetzt euch mal in seine Situation. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr jemanden anderen reich beschenkt, euer ganzes Herz, eure Liebe, euer Leben investiert in die Person, ihnen das Beste tut und die Person, die beschwert sich ständig. Nichts ist gut genug für sie. Wie würdet ihr euch fühlen? Gibt uns ein bisschen eine Vorstellung, wie Gott sich gefühlt haben muss. Und vielleicht haben die Eltern schon mal zu ihren Kindern gesagt, wenn du nicht aufhörst zum Jammern, dann gebe ich dir einen Grund zu jammern. Und das ist, was Gott mit seinem Volk hier getan hat. Als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose und Mose betete zu dem Herrn, da legte sich das Feuer. Und man gab diesem Ort den Namen Tabera, Brand, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hat. Und man sollte meinen, dass das Volk ihre Lektion gelernt hat, aber die sind wie wir, nicht immer willige Lerner. Sie lassen sich nicht abhalten, die Dummheit zu wiederholen. Und wenn wir so eine Einstellung haben, dann wird der Herr uns züchtigen, bis wir die Lektion gelernt haben. Also im Vers 4 geht es fröhlich weiter. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Das dahergelaufene Volk, das waren Nicht-Israeliten, wahrscheinlich die, die mit ihnen aus Ägypten ausgezogen sind. Vielleicht andere Sklaven, die die Gelegenheit genutzt haben und mit Israel mitgezogen sind. Vielleicht auch Ägypter. War ein gemischtes Volk. Da waren die, die wirklich Israeliten waren, aber dann war auch so diese hergelaufene Volksmenge. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Die sichtbare Kirche, die sich zu Jesus bekennen, ist ein Mischvolk. Aus den wahren Jüngern Jesu und den Namenschristen, die es nicht wirklich ernst meinen. Und das sind eigentlich die größten Probleme bereiten. Nicht die Leute, die Anfechtungen außerhalb der Gemeinde, sondern im normalen Fall die, die aus der Mitte der Gemeinde herauskommen. Falsche Lehrer und falsche Propheten und falsche Jünger und Wölfe im Schafspelz, wie Paulus sie genannt hat. Also Vers 4, das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde und auch die Söhne Israel weinten. Diese Volksmenge haben die Söhne Israel mitgerissen, haben sie beeinflusst. Diese weltlichen Christen, könnten wir im übertragenen Sinn vielleicht sagen, vielleicht unsere weltlichen Freunde. Und so beginnen Revolutionen. Da gibt es ein paar, die unzufrieden sind und die überreden dann die Zufriedenen, dass sie auch unzufrieden werden. Es ist wie Werbung funktioniert, übrigens. Werbung sagt, du kannst unmöglich zufrieden sein mit dem, was du hast. Unmöglich zufrieden sein ohne dem, Punkt, Punkt, Punkt. Und es geht darum, Unzufriedenheit zu wecken, damit wir es auch haben wollen. Sie gierten voller Begierde. Das waren Menschen, die von der Lust ihres Fleisches beherrscht waren. Und das war unser Lebensstil, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Unser Leben ohne Jesus war so, bevor wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns hatten. Ohne diese Autorität von Jesus, Nein zu sagen zu diesem Drängen in uns, von unserem alten Menschen. Epheserbrief spricht davon, dass unser Leben von den Sünden und von den Begierden getrieben wurde. Wir waren versklavt. Wo immer es uns hingedrängt hat, das haben wir getan. Na, Epheser 2,3, da heißt es, unter diesen Ungehorsamen gegen Gott oder Ungläubigen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Oder Titus sagt uns im Titusbrief im Kapitel 3, Vers 3, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Seht schon, diese Dinge zerstören uns, wenn unsere böse Begierde unser Leben antreibt. Jakobus schreibt uns im Jakobusbrief im Kapitel 1, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Diese Dinge sind zerstörerisch. Deswegen sagt uns der Herr im 1. Petrus unter anderem, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen verbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Haben wir schon genug getan, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Petrus sagt jetzt, lass uns für Gott leben, diese noch verbleibende Zeit. Römerbrief, Kapitel 6. Sagt uns der Herr, haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebe in den Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Oder Römer 13, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Galater 5,24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt dem Leidenschaften und Begieren gekreuzigt. Und Galater 5,16, ein Vers, den wir alle kennen, da heißt es, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Also diese Begierden sollen uns nicht mehr beherrschen, sondern wir sollen über sie herrschen, in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Unser alter Mensch, der diese Dinge getan hat, der wurde mit Christus gekreuzigt. Und er hat kein Anrecht mehr auf unser Leben. Er hat keine Macht mehr über unser Leben. Wir müssen diesem Drängen nicht mehr nachgeben. Sondern wir können Jesus Sieg im Vertrauen auf seine Kraft in Anspruch nehmen und können sagen, hey, ich muss das nicht mehr tun, ich bin frei. Und ich werde mich jetzt Gott zur Verfügung stellen. Als sein Werkzeug. Zur Gerechtigkeit und nicht länger zur Ungerechtigkeit. Also das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische und die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch. Und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da. Nur auf das Manna sehen unsere Augen. Das Manna aber war wie Koriandersamen. Und sein Aussehen wie das Aussehen des Bdelium-Harzes. Das Volk lief umher und sie sammelten es und malten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern. Und sie kochten es in Töpfen. Auch machten sie Brotfladen daraus. Und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Und wenn nachts der Tau auf das Lager herabfiel, dann fiel auch das Manna darauf herab. Damals ist dieser Hit entstanden von den Freckles, glaube ich. Dieses Manna, Manna. Gott hat sie gut versorgt mit dem Manna. Dieses Manna war tägliche Versorgung vom Herrn. Es war nahrhaft, es war gesund, es war gut. Es hat geschmeckt wie Kuchen. Gott war gut, jeden Tag Nachtisch. Jede Mahlzeit. Und trotzdem haben die Leute sich beschwert und sie wollten zurück zu den guten alten Zeiten. Zu den Gurken und den Fischen und den Melonen und dem Lauch und dem Knoblauch und den Zwiebeln. Die guten alten Zeiten. Es war so gut in Ägypten. Ägypten ist ein Bild für die Welt, für das Leben in Sünde. Es war so gut in Ägypten. Wirklich. Macht ihr Witze. Ihr Israeliten, wie waren Ägypten wirklich? Wie gut waren denn diese guten alten Zeiten? Naja, sie waren Sklaven, sie mussten in der Hitze der Sonne Ziegeln backen, sie wurden geschlagen, sie wurden ausgebeutet, ihre Kinder haben sie ermordet und in den Nil geworfen. Die guten alten Zeiten. Guten alten Zeiten sind eine Lüge. Unser Gedächtnis, unser Fleisch spielt uns manchmal einen Streich und wir erinnern uns sehr selektiv an die alten Zeiten. Und wir haben so die Tendenz, die guten Erinnerungen zu behalten und zu übersteigern und die schlechten Dinge zu vergessen und zu verdrängen. Und manchmal haben Christen so eine Versuchung, so eine falsche Sicht von ihrem früheren alten Leben. Mann, es war so cool, wie wir in der Partyszene herumgehangen sind und wirklich gesoffen haben wie die Großen und wir hatten so großen Spaß und jede Nacht mit einem anderen Mädel rumgemacht. Mann, das waren tolle Zeiten. Aber jetzt bin ich Christ. Und die Christen bekommen die Sehnsucht nach diesen alten Zeiten, nach dem alten Leben. Die gute alte Zeit. Und das ist eine Lüge. Die Erinnerung entspricht nicht der Wahrheit. Ja, du hattest vielleicht Spaß, aber du verdrängst die furchtbaren Kopfschmerzen, die du nachher hattest und wo du dir das Herz aus dem Leibe gekotzt hast und wie schmutzig und leer du dich gefühlt hast nach diesen Nächten und das ganze Herzeleid. Ist Lüge, ist Illusion. Glaub dieser Lüge nicht. Lass dich nicht täuschen vom Feind und vom Fleisch. Du weißt, du warst dabei, dein Leben zu zerstören. Du warst auf dem Weg in die Hölle. Und Gott, Jesus in seiner Gnade, hat dich erlöst und dich befreit und dich zu diesem wunderbaren, befreienden, reichen Leben mit ihm berufen. Bist auf dem Weg ins verheißene Land. Also schau nach vorn und nicht zurück. Paulus hat gesagt, Philipper Kapitel 3, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und dann sagt er nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke, von mir selbst nicht es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Wir Christen, wir schauen immer nach vorne, nicht zurück. Nicht zurück ins alte Leben. Das ist Schrott, das ist Tod. Das ist Verdammnis. Wir schauen nach vorne. Auf unsere Zukunft mit dem Herrn. Sind verfügbar für den Plan, den er noch mit uns vorhat. Johannes Evangelium, Kapitel 6, sagt uns, dass das Manna ein Bild ist für Jesus. Da heißt es, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Er ist unsere Versorgung vom Himmel und er ist derjenige, wonach sich unser Herz wirklich sehnt. Er ist die Versorgung des Vaters. Er ist das Brot des Lebens. Dieses Fleisch der Welt, es wird uns nie befriedigen. Das Volk hier, das war unzufrieden mit Gottes wunderbarer Versorgung und hat geweint nach dem Fleisch dieser Welt. Und das Problem war nicht, dass Gott sie nicht gut versorgt hat, sondern das Problem war ihr böses Herz, ihre Gier. Oh, Jesus ist nicht genug. Ich brauche noch irgendeinen anderen Trip neben ihm. Und das Haus, das er mir gegeben hat, das ist auch zu klein. Und mein Ehepartner ist nicht einfühlsam genug oder nicht sexy genug. Und mein Auto, das ist nicht schnell genug. Und das Wort Gottes, was unsere geistliche Nahrung ist. Viele Christen haben die Einstellung, dass Gottes Wort, das ist nicht aufregend genug. Und deswegen brauchen wir Toronto-Segen und Propheten und sonst irgendwelche anderen geistlichen Attraktionen neben ihm. Aber pass auf, wenn du so eine Einstellung hast. Pass auf, dass du dir nicht die Finger verbrennst. So wie das Volk Israel, das vom Feuer Gottes verzehrt wurde. Diese Einstellung ist zerstörerisch. Und in diesem Wort unzufrieden steckt eigentlich schon das Wort Unfrieden drin. Und genauso ist es auch. Und wenn das unsere Einstellung ist, dann müssen wir schlicht und einfach Buße tun und unsere Zufriedenheit finden in Jesus, der allein das Brot des Lebens ist. Und Gott danken für diese Segnungen, die er uns gegeben hat. Ich meine, wir sind so reich beschenkt. Vers 10, und als Mose das Volk, alle seine Sippen, jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte, müssen wir mal das Bild vorstellen. Das ganze Volk, jeder saß da vor seinem Zelt, die Frauen und auch die Männer, diese Waschlappen, und haben geweint. Stell dir vor, so 2 Millionen oder mehr Leute, die da sitzen und weinen. Und warum? Wegen ihrem Speiseplan. Oh, schon wieder Manna. Also, wunderbare Versorgung Gottes. Ich will Fleisch haben. Das ist so lächerlich, so peinlich. Stellt euch das mal bildlich vor. Und auch wie oft ähneln wir diesen Menschen. Sie uns beschweren und weinen wegen irgendwelchen lächerlichen Dingen, die wir haben oder nicht haben. Und Gott ist angeekelt von der ganzen Szene. Und Mose auch. Als Mose das Volk, alle seine Sippen, jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte und der Zorn des Herrn heftig entbrannte, da war es böse in den Augen des Mose. Vers 11, und Mose sagte zu dem Herrn: Was hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen oder habe etwa ich es geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie der Betreuer den Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir essen. Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, dann bring mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Was tut der Mose? Mose beschwert sich auch. Mose beschwert sich, dass das Volk sich beschwert. Die Bibel ist ein lustiges Buch. So verrückt. Aber doch so, wie wir uns oft verhalten. Ne? Arme Herr. Alle weinen jetzt. Das Volk weint und Mose jammert und raunzt. Sagt, wenn du so mit mir tust, dann bring mich doch um, wenn ich in deiner Gunst Augen gefunden habe. Gott, wenn du mich liebst, dann bring mich doch um, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Total auf sich selbst zentriert. Total selbstsüchtig hier und versinkt in seinem Selbstmitleid. Und das ist das beste Rezept für Depressionen übrigens. Wenn du das tust, kreis dich um dich selbst, sing in Selbstmitleid. Wird es richtig fett gut gehen. Aber Gott ist so geduldig und so barmherzig. Ich meine, Mose hatte ein legitimes Anliegen. Und deswegen ignoriert Gott sein blödsinniges Gebet, was er gerade gebetet hat, und geht auf dieses berechtigte Anliegen ein. Gott ist so barmherzig. Vers 16, und der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind. Gott geht nicht ein auf Moses Gejammer, Gebet, sondern er geht zurück auf die Sachebene, wenn wir so sagen wollen. Und das ist oft das Beste. Wenn Leute zu uns kommen und deprimiert sind und in Selbstmitleid und Jammern verfallen und ihre Augen ausheulen, das Beste ist oft, dass wir zurück auf die Sachebene gehen, dass wir das Problem angehen. Seht ihr, jammern und heulen, das nützt überhaupt nichts, das ändert überhaupt nichts. Und Gott wird hier dieses Problem angehen. Das Problem war, der Mose, der musste delegieren. Das war wichtig, er war überladen. Ein Pastor kann nicht alles allein machen, kann nicht allein alle Probleme lösen oder allen Nöten allein begegnen. Wir wissen das, besonders für mich. Ich meine, mit 2 Gemeinden ist unmöglich. Einerseits schmerzhaft zu wissen, ich kann nicht alles ausfüllen oder allen begegnen, aber andererseits ist es eine Gelegenheit für euch. Und das ist auch das biblische Bild. Ich bin dankbar für alle, die mithelfen hier im Dienst in der Gemeinde. Aber ich möchte euch auch ermutigen, schaut euch um. Siehst du eine Not oder irgendein Problem, vielleicht irgendjemanden, der einsam ist? Hey, wenn dir auffällt, dass jemand schon länger nicht mehr in der Gemeinde war, dann ruf doch mal an und frag nach und lad ihn vielleicht ein. Bet mit ihm. Wart nicht, bis ich oder die Christa das erledigen. Wir sind ein Leib und aneinander Glieder. Und wir sind alle berufen, einander zu dienen und einander zu tragen und zu ergänzen. Also Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose: Versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und führe sie zu dem Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit dir zusammen aufstellen. Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Hier haben wir ein Modell, wie Leiterschaft eingesetzt werden soll. Wir sehen hier, der Pastor wählt seine Ältesten aus. Aber nicht willkürlich, sondern er schaut, wer ist derjenige, den Gott schon berufen hat, der schon wirkt als Ältester in dem Volk. Ne, Gott sagt ihm, wähle mir oder versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israel, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und Aufseher sind. Wen gebraucht Gott schon auf diese Art und Weise? Wen hat Gott dazu berufen? Wer wandelt in dieser Berufung? Ne, letztlich setzt Gott Menschen in Dienste ein. Und Leiter oder Konfessionen und Gemeinden bestätigen nur das und erkennen das an, das, was Gott schon tut. Das waren schon Älteste. Gott hatte sie schon berufen und Mose wählt die nur aus und legt sozusagen, macht es öffentlich, wo das schon der Fall ist. Wo er sehen konnte, dass sie Älteste und Aufseher sind. Gottes Modell für Leiterschaft ist ein Leiterschaftsteam, ein geistliches Aufseherteam von Männern mit einem Pastor an der Spitze. Und es ist auch wichtig, dass sie einen Geist haben, dass sie Einheit haben, dass die Ältesten die Vision und das Herz des Pastors teilen. Und ich glaube, wenn sie Führung Gottes bezüglich einer Sache suchen, dann sollten sie auch so lange beten, bis sie Einheit haben unter ihnen und Frieden haben über eine Entscheidung. Ich denke, das ist, was wir in der Bibel sehen. Apostelgeschichte 15 zum Beispiel, wo die Apostel zusammengekommen sind, um dieses große Problem zu beraten zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen. Juden haben gesagt, alle müssen Juden werden und sich beschneiden lassen, wenn sie errettet werden wollen. Und die Heiden haben natürlich gesagt, nee, wir müssen das nicht. Großes Problem in der Gemeinde. Was haben sie getan? Sind zusammengekommen, haben gebetet, haben auf den Herrn gewartet, haben die Sache besprochen. Aber was dann? Haben sie eine Abstimmung gehabt? Davon lesen wir nichts. Aber sie haben gebetet, haben es besprochen. Und dann hat der Jakobus dieses Wort der Weisheit gegeben. Und dann heißt es, es erschien allen gut. Hatten diese Einheit im Geiste. Es ist, wie Gott führt. Wenn Gott Einheit, Übereinstimmung hat. Frieden bringt. Das ist die Führung des Heiligen Geistes. Und wenn eine Gruppe von Leitern und Ältesten eben wirklich mit, glaube ich, aufrichtigem und ehrlichem Herzen sucht, auch die Zeit nimmt, nicht schnell abzustimmen, sondern wirklich zu warten und zu suchen. Ich glaube, dann wird der Herr diese Führung bringen und es schenken. Diese Einheit im Heiligen Geist. Vers 18. Und zu dem Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr essen und nicht nur zwei Tage und nicht nur fünf Tage und nicht nur zehn Tage und nicht nur 20 Tage, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum nur sind wir aus Ägypten ausgezogen. Herr sagt, ich werde euch so viel geben von dem Zeug, bis es euch zur Nase raushängt. Das ist eine Art und Weise, wie der Herr züchtigt. Er gibt uns das, worum wir ihm in den Ohren liegen. Und das, was wir wollen, das ist nicht immer ein Segen für uns. Sie werden gezüchtigt, lesen wir hier, weil sie den Herrn verworfen haben. Das war wirklich die Wurzel ihres Murren. Und wenn deine Beziehung mit dem Herrn nicht in Ordnung ist, dann wird dich auch sonst nichts befriedigen. Materielle Dinge sind ein Segen, der hinzugefügt wird. Wie Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 33, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und all diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Dann sind diese Dinge ein Segen. Aber wenn diese Dinge Gottes Platz einnehmen, dann werden sie uns nie befriedigen können. Wenn unsere Beziehung mit dem Herrn nicht in Ordnung ist, dann wird uns auch sonst nichts befriedigen können. Israeliten hier haben an der Güte Gottes gezweifelt. Gott, du liebst uns, nein, du hältst uns was Gutes vor. Aber sie hatten auch diesen Stolz. Wir wissen es besser, was gut für uns ist als du. Und Gott würde sagen, wirklich? Hey, ich habe euch im Überfluss, was ihr wollt, und dann werden wir sehen, wie gut es ist. Israel hat ganz am Anfang gesagt, wer wird uns Fleisch geben? Haben sie vergessen, wer ihr Versorger ist? Wer der Versorger Israels ist? Und hat Gott ihnen nicht gegeben, das, was gut für sie ist? Er hat es ihnen nicht gegeben, weil es eben nicht gut für sie war. Aber Gott war fähig, es zu geben. Und er war fähig, es im Überfluss zu geben. Lesen wir weiter im Vers 21. Und Mose sagte, 600.000 Mann Fußvolk sind die Krieger, zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin. Und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen. 600.000 Soldaten, wahrscheinlich ein Volk von 2 bis 3 Millionen Menschen, wenn man die Frauen und die Kinder und die Alten dazu zählt. Und Mose sagt weiter im Vers 22, können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für sie ausreicht? Oder sollen alle Fische des Meeres für sie eingesammelt werden, dass es für sie ausreicht? Gott, was wirst du tun? Sollen sie die Rinder schlachten oder fischen gehen? Mose macht den Fehler, den wir oft machen. Er beschränkt Gott. Er gibt Gott 2 Möglichkeiten. Gott, was sollen wir essen? Rinderschnitzel oder Fisch? Gott, wohin sollen wir gehen? Nach Hawaii oder nach Mallorca? Gott, wen soll ich heiraten? Die Susi oder die Babsi? Aber Gott sagt im Vers 23, der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Der Herr hat Möglichkeiten, über die wir nicht mal träumen können. Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 20, heißt es, dass der Herr über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder sogar nur erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott ist allmächtig und Gott hat Ressourcen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Und er ist fähig, uns zu versorgen. Vers 24, da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn. Und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie, sprachen Prophezeiungen aus, später aber nicht mehr. Also die waren ein Zeichen, ein sichtbares, dass Gott seinen Geist auch auf diese Männer gelegt hat. Vers 26. Und 2 Männer blieben im Lager zurück. Der Name des einen war Eldad und der Name des anderen Medad. Und auch auf sie kam der Geist. Sie waren nämlich unter den Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelt hinausgegangen und sie weissagten im Lager. Da lief ein junger Mann hin und berichtete es Mose und sagte, Eldad und Medad weissagen im Lager. Und Josua, der Sohn des Nun, der schon von seiner Jugend an der Diener des Mose gewesen war, antwortete, mein Herr, Mose, halte sie zurück. Aber Mose sagte zu ihm, eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Wir sollen eifern für den Herrn und nicht für Personen oder Konfessionen oder Calvary Chapel oder was immer. Wir verfallen so leicht in dieses Vereinsdenken, in dieses Konkurrenzdenken. So wie auch der Jakobus und der Johannes das getan haben. Als sie diesen einen hindern wollten, der im Namen Jesu Menschen gedient hat. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es die beiden waren. Vielleicht war es nur einer von den beiden. Wurscht. Irgendjemand von den Jüngern hat sich beschwert und gesagt, Jesus, guck mal, da ist einer, der dient anderen in deinem Namen, treibt Dämonen aus und er ist nicht mit uns. Und Jesus sagt, lasst ihn. Wenn er nicht gegen uns ist, dann ist er mit uns. Selbst wenn er in einer anderen Gemeinde dient und selbst wenn er die Dinge ein bisschen anders macht, als wir es hier bei uns gewohnt sind. Konkurrenzdenken. So Vereinsmeierei. Korinther hatten dasselbe Problem. Deswegen schreibt ihnen der Paulus im ersten Korintherbrief im Kapitel 3, er schreibt ihnen, ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Also sei kein Nachfolger von irgendeinem Menschen, von irgendeiner Organisation. Sei ein Nachfolger von Gott. Paulus hat uns ein wunderbares Vorbild gegeben. Philipperbrief, Kapitel 1, Verse 15 bis 18. Sagt er, einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen, die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Er hatte die richtige Einstellung. Solange die anderen Leute Jesus dienen, dann freue ich mich mit denen. Es gibt kein Konkurrenzdenken im Reich Gottes. Und wenn Gott jemand anderen gebraucht oder segnet, der nicht mit uns ist, dann preis dem Herrn. Lasst uns freuen. Vers 30. Und Mose zog sich in das Lager zurück, er und die Ältesten Israels. Vers 31, und ein Wind ging von dem Herrn aus und trieb Wachteln vom Meer herbei und warf sie auf das Lager herab, eine Tagereise weit in der einen Richtung und eine Tagereise weit in der anderen Richtung, rings um das Lager und zwei Ellen hoch lagen sie auf dem Erdboden. Die Wachteln, die ziehen jeden Herbst über die Wüste Sinai. Und die Araber dort, die sammeln so pro Herbst so 1 bis 2 Millionen Wachteln, fangen die in Netzen. Und hier sehen wir die Herr mit dem Wind trieb die Wachteln herbei und soweit das Auge reicht. Eine Tagereise weit in jede Richtung. Weiß nicht, wie weit man gehen kann an einem Tag. 40 Kilometer, keine Ahnung. Es waren ziemlich viele Vögel. Und fast einen Meter hoch. Vers 32. Und das Volk machte sich auf, diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den folgenden Tag, und sie sammelten die Wachteln ein. Wer wenig sammelte, hatte 10 Homer gesammelt, und sie breiteten sie aus zum Dörren rings um das Lager her. Na, Dörrfleisch, dass es haltbar gemacht wird. Der wenig sammelte, hatte 10 Homer gesammelt. Das Homer war das größte Hohlmaß, was die Israeliten hatten. Ein Homer fasste 220 Liter. Das wären dann 2200 Liter Wachteln. Also eingefüllt in halt einen Rieseneimer oder was. Oder aufgeteilt. Eine ganz schöne Menge. Und das waren die, die wenig eingesammelt haben. Na, Gott hat vorher gesagt, ich werde ihnen so viel geben, dass sie einen ganzen Monat zu essen haben, so viel, bis es ihnen bei der Nase raushängt und ihnen ekelt von dem Zeug. Vers 33. Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, Es war noch nicht zerkaut, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und der Herr schlug das Volk mit einer sehr großen Plage oder mit einem sehr großen Schlag. Wir wissen nicht genau, was diese Plage war. Vielleicht haben sie sich einfach überfressen. Vielleicht haben sie nicht so lange gewartet, bis das Fleisch wirklich durchgekocht war und haben irgendwelche Salmonellen oder so Zeug bekommen, wer weiß. Vers 34, und man gab diesen Ort den Namen Kibrot Hatava. Das heißt Gräber der Gier oder des Begehrens. Weil man dort das Volk begrub, das gierig gewesen war. Gott war fair. Gott hat nur die geschlagen, die gierig waren. Na, die haben gegen das 10. Gebot verstoßen. Was heißt, du sollst nicht begehren. Die waren Götzendiener. War Götzendienst. Ihr Gott war ihr Bauch. Und im Psalm 106 haben wir auch ein interessantes Kommentar über diese Begebenheit. Da heißt es, schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Sie gierten voll Begierde in der Wüste, versuchten Gott in der Einöde. Da erfüllte er ihnen ihre Bitte und sandte Schwindsucht in ihre Seele. Wenn wir Götzendiener sind, wenn wir Dingen dieser Welt nachlaufen, dann kommt Schwindsucht in unsere Seelen. Diese Trockenheit, diese Leere in unsere Seele. In Klageliedern heißt es, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Augustinus hat schon gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht, o Gott, in dir. Jesus nochmal hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das ist der Schlüssel für ein zufriedenes Leben. Von Kibrot Hatava brach das Volk auf nach Hazerot und sie waren in Hazerot. Kapitel 12, schnell noch. Das Volk hat gemurrt, jetzt kommt Miriam, die Prophetin, und Aaron, der Hohepriester, dran. Und es geht wahrscheinlich von Miriam aus, diese ganze Geschichte, weil Miriam wird hier zuerst genannt. Vers 1. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Wahrscheinlich war seine erste Frau, die Zippora, verstorben und er nimmt sich eine kuschitische Frau. Vielleicht war das sogar eine schwarze Frau. Es war keine Israelitin, aber sie hat auch nicht zu den verbotenen Völkern aus Kanaan gehört, von denen Gott gesagt hat, dass die Israeliten solche nicht heiraten sollen. Also es war eigentlich nichts in sich falsch an der Sache. Es hat den beiden einfach nicht gepasst. Pastoren werden oft kritisiert für ihre Frauen. Entweder sie ist zu alt oder zu jung oder sonst irgendwas. Aber eigentlich gingen die Leute das überhaupt nichts an. Und wir sehen, es war nur ein Vorwand. Und das passiert oft. Sie uns Vorwände suchen für das, worum es uns wirklich geht, irgendwas vorschieben. Worum es wirklich ging, sehen wir im Vers 2. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Was war die wirkliche Sache? Sie hatten ein rebellisches Herz und sie hatten vor allem ein neidisches Herz. Müssen es verstehen. Die Miriam und der Aaron, das waren die ältere Schwester und der ältere Bruder von Mose. Und die beiden, die hatten prominente Positionen in Israel, aber nicht so wie der Mose. Miriam war Prophetin, Aaron war der hohe Priester und Gott hat zu beiden geredet, das stimmt schon, aber der Herr hat den Mose eingesetzt als den Leiter, als den Pastor, wenn wir so sagen wollen. Und sie sind neidisch geworden. Was heißt es, neidisch zu sein? Neid sagt immer, warum hat er und nicht ich? Das ist nicht fair. Warum ist sie so begabt Oder hat sie so eine tolle Persönlichkeit? Oder er so eine tolle Position und ich nicht? Neid ist eine völlig selbstsüchtige, habgierige Regung in uns. Und es hat schon begonnen mit Kain und Abel. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Und der Herr hörte es. Neid ist was in unserem Herzen, was man nicht von außen her auf den ersten Blick sehen kann. Aber der Herr, der sah es, der hörte es. Und wir müssen es lernen, wirklich bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben. Hey, Gott hört, Gott sieht, was wir tun. Wir können anderen Menschen was vormachen, aber nicht ihm. Und er ist der, auf den es wirklich ankommt. Vers 3. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Woher wissen wir das? Ja, er sagt es uns hier. Ich mag das. Mose sagt uns selbst, dass er der demütigste Mensch war, der je gelebt hat. Erinnert euch, der Mose hat 4. Mose geschrieben. Zeigt mir aber auch, dass es wirklich Gottes inspiriertes Buch ist. Ich glaube nicht, dass er das aus sich selbst geschrieben hat. Ich glaube, Mose hat es mit rotem Kopf geschrieben. Als der Herr ihm inspiriert hat, schreib nieder, dass du der demütigste Mensch bist. Ist auch ein Bild für Jesus. Mose ist ein Bild für Jesus. Jesus hat von sich gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jesus war demütig und sanftmütig. Das ist die einzige Stelle, wo er seinen Charakter selbst beschreibt. Mose war demütig und Mose war ein Diener. Das waren die zwei Dinge, wo die Schrift sagt, was ihn im Besonderen ausgezeichnet haben. Und wir haben in den letzten Wochen in Matthäus gelernt, dass wenn wir groß sein wollen im Reich der Himmel, dass wir demütig sein sollen, werdet wie die Kinder, demütig wie die Kinder. Und am Sonntag haben wir es gelernt, wer unter euch groß sein will, der soll ein Diener sein. Und wer unter euch der Größte sein will, der soll der Sklave von allen werden. Demut und ein dienendes Herz. Das ist Größe im Reich Gottes. Vers 4. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Bin mir sicher, die zwei haben sich gedacht, jetzt wird es der Herr dem Mose zeigen. Aber Vers 5, und der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes und er rief Aaron und Mirjam und die beiden traten hinaus. Und er sprach, hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben, im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Treue, auch eine Eigenschaft von Mose. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten und die Gestalt des Herrn schaut er. Ja, auch Mirjam war eine Prophetin und Gott hat zu den Propheten oft in Träumen oder durch Visionen geredet. Aber nicht so mit Mose. Mose hat Gottes Stimme direkt gehört. Und zu Mose hat Gott gesprochen, nicht in Bildern, sondern ganz, ganz direkt. Und er hat sogar seine Gestalt gesehen. Wahrscheinlich in dieser Wolken- und Feuersäule, die dort über der Bundeslade war im Heiligtum. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging weg. Gott hat sie stehen lassen. Gott hat sie verlassen. Wenn wir Neid zulassen in unserem Herzen, dann ist das Sünde. Und Sünde trennt uns von Gott, betrübt seinen Geist. Und dann können wir Gottes Gegenwart nicht mehr so spüren. Wir haben den Heiligen Geist betrübt. Und er ging weg und die Wolke wich von dem Zelt und siehe, Mirjam war aussätzig wie Schnee. Aussatz, haben wir schon gesagt, ist ein Bild für Sünde. Gott hat hier das Verborgene ihres Herzens sichtbar gemacht, dass alle das sehen konnten. Da sagte Aaron zu Mose: Ach, mein Herr, lege doch nicht die Sünde auf uns, durch die wir töricht gehandelt und uns versündigt haben. Lass Mirjam doch nicht sein wie ein Totgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus seiner Mutterleib hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Und Mose schrie zu dem Herrn und sagte: O Gott, ach, heile sie doch. Auch hier sehen wir wieder Mose ein Fürbitter, so wie Jesus ein Fürbitter für uns ist und wie er für uns eintritt. Vers 14, und der Herr sprach zu Mose: Hätte ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt, müsste sie sich nicht 7 Tage lang schämen. Sie soll 7 Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen werden, danach soll sie wieder aufgenommen werden. Also Gott war barmherzig. Er hat sie geheilt, aber sie sollte trotzdem ihre Lektion lernen. Sie war noch immer unrein und musste 7 Tage lang außerhalb des Lagers warten. Vers 15, so wurde Mirjam 7 Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen. Und das Volk brach nicht auf, bis Mirjam wieder aufgenommen war. Danach aber brach das Volk von Hazaroth auf und sie lagerten in der Wüste Paran. Mirjam hat das ganze Volk aufgehalten mit ihrer Sünde, mit ihrer Rebellion. Es erinnert uns auch wieder daran, dass wir nie allein sündigen, sondern es betrifft immer den ganzen Leib. Und wenn wir in unserer Beziehung, wenn unsere Beziehung mit dem Herrn nicht in Ordnung ist, dann können wir die ganze Gemeinschaft zurückhalten, in der wir sind. Wir müssen warten, bis wir die Lektion gelernt haben, bis wir bereit sind, sodass Gott uns den nächsten Schritt führen kann und tiefer reinführen kann in die Beziehung mit ihm und in die Bestimmung, die wir als Gemeinschaft haben. In 4. Mose geht es darum, Gott trainiert sein Volk. Trainiert sie auf das, was er noch vorhat mit ihnen. Für das verheißene Land. So auch mit uns. Gott hat mit uns als Gemeinde noch was vor. Und das sollte uns schon zum Nachdenken bringen. Sie unser eigenes Leben anschauen und sagen, Gott, halt ich die Gemeinschaft zurück, weil ich nicht höre auf das, was du korrigieren willst in meinem Leben oder was du tun willst in meinem Leben. Es ist wichtig, dass wir sensibel sind auf das Reden des Herrn, nicht nur um unserer selbst willen, sondern auch um der Gemeinschaft willen. Also sie brachen auf und sie lagerten sich in der Wüste Paran. Das waren die Kapitel des Murrens und des Jammerns. Es ist irgendwie witzig davon zu lesen, aber ist auch überführend. Ich weiß, mir geht es so, ich jammer noch viel zu viel. So in uns drin, wir beschweren uns alle so furchtbar gerne. Aber beschweren und jammern ist eine ernste Sache für Gott. Auch Neid und Rebellion gegen Leidenschaft ist eine ernste Sache vor Gott. Rebellion gegen Leidenschaft, gegen deinen Chef oder dem Pastor oder deinem Ehemann von mir aus. Hey, wenn du nicht einen guten biblischen Grund dafür hast, bete erstmal drüber, was die Motivation ist, warum. Ob es Neid ist, forsch mal dein eigenes Herz. Aber beide diese Dinge, dieses Jammern, Beschweren, auch Neid, Rebellion, ist ein Zeichen für Mangel an Vertrauen und an Hingabe an Gott. Und die einzige Heilung, die es für dieses Übel gibt, ist, dass wir umkehren und dass wir Jesus suchen. Ihn allein. Denn wahre Zufriedenheit kommt aus der Beziehung mit ihm allein. Er ist das Brot des Lebens. Und er zu ihm kommt, wird nicht mehr hungern und dürsten. Lass uns beten. Vater, diese Begebenheiten heute, die überführen uns wirklich. Wir können uns in so vielen Dingen hier selbst erkennen. Gott, wir sind oft solche Jammerer. Und es ist so leicht, neidisch zu werden auf andere Menschen, die mehr haben oder die du scheinbar mehr gebrauchst oder mehr segnest. Gott, ich bitte dich, befreie uns von diesem Übel. Und Herr, lern uns wirklich, wirklich zu ruhen in dir. Jesus, du hast uns bewiesen am Kreuz, wie gut du es mit uns meinst. Lass uns ihm vertrauen, dran festhalten, dass du uns wirklich nur das Beste gibst und wirklich nur das Beste für uns willst. Und Herr, wenn du uns was vorenthältst, dass es uns zum Guten dient, dass es nicht gut wäre für uns, es zu haben. Stärk unseren Glauben und unser Vertrauen, dass wir ruhen in dir. Und Herr, gib du uns diesen Wunsch in unser Herz, wirklich dich zu suchen wie nie zuvor. Du bist unser Anteil, Jesus. Und in dir ist unsere Seele zufrieden.